Hi, hier ist Christian. Bevor ihr gleich diese Folge zu hören bekommt, wollte ich noch was sagen. Denn das war unsere allererste Live-Folge mit Katz. Wir waren im Zeughauskino in Berlin im Deutschen Historischen Museum. Es war ausverkauft, 60 Leute waren da und es hat mega Spaß gemacht und wir wollen das gerne öfter machen, denn das hat super gut funktioniert und wir haben richtig Lust drauf und das machen wir auch. Wir haben schon einen Termin für die nächste Live-Show und das ist recht bald, nämlich am 10. Oktober. Wir machen das im Filmrauschpalast in Berlin-Moabit und ihr könnt jetzt schon Tickets dafür kaufen, denn wir wollen natürlich, dass die Veranstaltung auch wieder ausverkauft ist und ja, dass das so ein bisschen zeigt, dass das Format funktioniert, dass Leute Bock drauf haben, einen Film zu schauen und den dann danach in einem Podcast eingeordnet zu sehen. Wenn ihr auf filmrausch.de geht, dann könnt ihr runterscrollen und da seht ihr dann die Veranstaltung. Und zwar schauen wir zusammen The Beast, La Bête, den neuen Film von Bertrand Bonello. Das ist eine Art so Arthouse-Science-Fiction-Film in einer KI-beherrschten Zukunft, in der Léa Seydoux durch einen bestimmten Prozess in ihre vergangenen Leben reisen muss. Und wir werden, nachdem dieser Film dann gelaufen ist und wir den alle gesehen haben, auf der Bühne über KI im Film diskutieren. Wir, das sind Lukas Bawenschik, Christoph Dobitsch und ich. Wir werden da sein, auf der Bühne darüber diskutieren, danach noch mit euch was trinken gehen, falls ihr Lust habt. Und zwar findet das alles statt am Donnerstag, dem 10. Oktober um 18.30 Uhr im Filmrausch Palast Moabit. Tickets kosten 12 Euro und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da hinkommt, wenn ihr euch das anschaut und anhört. Genau, also wenn der Filmrausch Palast dann auch merkt, ah ja, das funktioniert, das Format, das machen wir gerne wieder so. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und ja, jetzt erstmal viel Spaß mit unserer ersten Live-Folge zur Arbeit im Film.
Lukas, was ist der härteste Job, den du je gemacht hast?
Nun, ich habe ungefähr ein Jahr lang für eine Großküche, die neben Mensen auch Kindergärten und verschiedene Schulen beliefert hat und habe dort die meiste Zeit mit Spülen verbracht und habe wahnsinnig viel Zeit an so Bandspülen verbracht, bis ich davon geträumt habe. Ich habe gelernt, Leute zu hassen, die ihren Teller nicht leer essen. Also ich war wirklich wahnsinnig sauer, wenn ich da sah, dass jemand so gestapelt oder so die Soße auf Sachen getunkt hat. Und das verfolgt mich bis heute, vor allen Dingen, weil ich irgendwie so unangenehme Verletzungen an den Händen bekommen habe von den heißen Töpfen, die man schnell da rausnehmen musste. Ja. Und oft sind die Handschuhe, die man anhatte, so ein bisschen an die Hände geschmolzen. Und das war sehr unangenehm.
Ich habe mal gelbe Säcke geschmissen, hinten so auf dem Auto drauf, weil meine Mutter in der Müllindustrie gearbeitet hat als Ferienjob. Und irgendwann meinte der Typ, der das Auto gefahren ist, irgendwann träumst du von den Säcken. Und genauso war das. Also nach zwei Wochen oder so hatte ich so gelbe Säcke-Träume. Das war bei dir dann auch so irgendwann.
Ja, man träumt dann von Töpfen. Ja. Das ist irgendwie seltsame Träume.
Und was ist die perfekte Art, sich zu verhalten jetzt als Gast in so einer Mensa? Also damit man den Leuten nicht auf den Sack geht, die da hinten spülen?
Einfach die Sachen, die zu trennen sind, die man vorher loswerden kann, voneinander trennen. Ja. Nichts zusammenkippen, nichts irgendwie zusammenmatschen, dass es so mega eklig ist. Da sind wir schon sehr dankbar.
Okay, super. Das nehmen wir alle mit aus diesem Abend. Patrick, was ist der härteste Job, den du hier gemacht hast?
Aus mentaler Sicht, ich war Set-Praktikant bei Sturm der Liebe, würde ich jetzt spontan sagen. Und ja, das hat dann, ist kulminiert darin, dass da wechselt ja jeden Tag eigentlich die Regie, ist dann auf die Idee gekommen, ich sollte doch mal einen Pagen spielen. Und musste dann spielt er irgendwie in einem Hotel Sturm der Liebe und ich musste dann in so einem Pagenkostüm diese Schauspielerinnen empfangen. Okay. Es war, also, das ist nicht kein harter Job, aber es hat mich traumatisiert.
So. Psychisch, ja, es ist schon eine andere Hausnummer. Ich habe mal eine Dachlatte gegens Knie bekommen, als ich auf dem Bau gearbeitet habe. Und ich habe jetzt auch Knieprobleme seit kurzem und ich frage mich, ob so ein spätes Echo ist von dieser.
Da hab Dein
ich
Vietnam. Weggeguckt.
Genau, so ist es. Aber der allerhärteste Job ist natürlich, diesen Live-Podcast zu moderieren. Ihr hört Katz, den kritischen Film-Podcast.
Heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Patrick Holzer.
Hallo, hallo. Live aus dem Zeughauskino in Berlin. Wir sprechen über Arbeit im Film. Ich bin Christian Eichler. Hi. schön, dass ihr alle da seid zu unserem ersten Live-Podcast. Wir sind so halb aufgeregt, würde ich sagen. Bisschen, aber es geht eigentlich noch. Ja.
340% circa.
Von 100?
Okay. Von 5.
Okay. Okay, das geht auf jeden Fall. Genau, Patrick, du hast uns eingeladen hierher. Du bist ja Kritiker, du bist Kurator. Du hast hier eine Reihe über Bergbau im Film gemacht und dann gedacht, es wäre doch cool, wenn wir hier einen Podcast zusammen aufnehmen würden. Und wir haben quasi jetzt alle zusammen hier im Raum zwei Filme zusammengeschaut, also sitzen hier schon eine Weile und machen jetzt diesen Podcast zusammen. Kannst du ein bisschen sagen, was ist das für eine Reihe? Wie bist du drauf gekommen? Warum diese Filme? Was ist los?
Also ich habe letztes Jahr hier schon eine Reihe gemacht zu Bergbau im deutsch-deutschen Film und die Idee war eigentlich immer, dass das größer international angelegt wird. Das war dann eine Budgetfrage und jetzt habe ich dieses Jahr vom Hauptstadtkulturfonds die Fördermittel bekommen, dass das möglich wird. Das ist etwas, was mir schon länger umgeht, weil diese Filme für mich, also der Arbeiterinnenfilm ist ja eigentlich ein Genre, kann man sagen. Und dann mit diesem spezifischen Setting an diesen unwirtlichen Orten, die dann auch sehr viel zu tun haben mit natürlich der sich verändernden Landschaft und der Zerstörung der Landschaft, fand ich das eigentlich einen guten Modus, wobei jetzt dieses Programm spezifischer, es geht sehr oft um Streik und Widerstand und Formen von, wie kann man sich eigentlich wehren auch. Also das ist in der Reihe jetzt ein viel stärkerer Fokus als in der deutsch-deutschen Reihe. Aber ja, also und es ist, ich weiß nicht, wie man auf so Reihen kommt, es ist mir einfach wichtig. Also ich glaube, mehr kann ich nicht dazu sagen.
Ist kein Erweckungserlebnis, so der erste Bergbaufilm oder so, bei dem du dachtest?
Es gibt natürlich Filme in der Reihe, die einem dann besonders am Herzen liegen oder die man halt immer schon mal zeigen wollte oder mit Menschen diskutieren wollte, sehen wollte. Und die sind sicher hier dabei und lösen dann aus, dass man Lust hat, mehr zu sehen aus einer Richtung. Ja.
Und warum sind bei der internationalen Reihe jetzt mehr so Streikfilme? Hast du dich politisch radikalisiert seit der letzten Geschichte oder sind die Deutschen nicht so streik?
Das ist, die zweite Frage ist vielleicht die interessantere. Es ist natürlich schon so, dass gerade so Union-Filme und so weiter, es gibt natürlich Gewerkschafts- und Streikfilme in deutschen Kontexten auch. Die waren da auch dabei, aber ja, es scheint mir international einfach sich dringlicher zu verhandeln. Also es ist ein subjektiver Eindruck, den ich habe.
Und kannst du auch noch was zu den Filmen sagen, die wir gerade gesehen haben und warum du die ausgewählt hast?
Es geht natürlich auch darum, wenn man so eine internationale Reihe, die auch limitiert ist mit den Programmplätzen und so weiter, möchte man natürlich schon auch möglichst verschiedene Kulturen abbilden, verschiedene kulturelle Kontexte abbilden. Wir hatten ja auch einen bolivianischen Schwerpunkt am ersten Wochenende schon mit vier Filmen, die wir gezeigt haben aus Bolivien, aber Brasilien war einfach noch sehr wichtig. Ich hätte da aus dem Riesenfundus schöpfen können, aber die Kopienlage ist eine Katastrophe. Es ist schwierig sowieso zu wissen, wo etwas ist dort. Und ist
dieses eine Ding auch abgebrannt in
genau.
Brasilien?
Die Cinemathek in Brasilien ist abgebrannt. Genau, und dieser ist einfach ein wegweisender Film für das ganze Protestkino Brasiliens, weil das einer der ersten Filme war, der mit Menschen, die wirklich das erlebt haben, es sind ja kaum professionelle Schauspieler in dem Film, irgendwie so ein bisschen spielerisch, aber doch mit der Dringlichkeit nachspielen, was es bedeuten könnte, sich zu wehren. Deswegen war mir der wichtig. Und dann überlegt man ja auch, wie stellen sich Filme zusammen? Ich fand einfach die Art und Weise, wie diese schwitzenden Gesichter gefilmt werden und wieder so mit dieser Kargheit der...
Mit dem Bergmassiv auch so,
genau,
so überblendet. Ne? Ja.
Und irgendwie den Teshikahara-Film habe ich gesichtet für diese Reihe und dachte, man, die zwei Filme, das würde was miteinander tun für mich. Gibt es auf sozusagen.
Genau, Pitfall von Hiroshi Teshigahara ist der zweite. Lukas, wir haben ja schon mal über einen Teshigahara-Film gesprochen bei Katz, Die Frau in den Dünen, kennen vielleicht hier auch ein paar Leute, ist ja auch so ein berühmtes, das Buch ist auch von Kobo Abe, ne? Und,
genau,
und ja. Der hat auch das Drehbuch geschrieben für den Film, den wir gerade gesehen haben, ja. Und du hast auch einen Text geschrieben, ne, zu diesem Film?
Achso, ja, der liegt hier, glaube ich, aus. Man findet ihn auch auf Jugend ohne Film. Ich habe zwei Versionen dieses Textes geschrieben, weil ich zuerst dachte, ich hatte 5000 Zeichen, aber ich hatte nur 500 Wörter. Dementsprechend ist die Passage über die Landschaften, die mir hier doch schon sehr wichtig schien, auch irgendwie rausgefallen. Das war tatsächlich irgendwie der Punkt, den ich zwischen den beiden gesehen habe. Diese Blicke nach oben, diese Faszination mit der Natur, aber auch diese Ehrfurcht davon und die Beziehung, in der Menschen dazu stehen. Und das scheint mir super wichtig allgemein für dieses Thema Bergwerk, aber auch Arbeit im Film zu sein. Dieses Verhältnis zwischen Mensch und Natur und wie sich der Mensch verändert, wenn er damit arbeitet halt. Also das ist ja auch irgendwie eine wichtige Definition für Arbeit, oder? Was es mit Menschen macht und was es mit ihrer Umgebung macht.
Vielleicht ganz kurz, bevor wir dazu kommen, wir alle im Raum checken jetzt natürlich, ah ja klar, der Film, die Kante oder irgendwas, aber Leute, die den Podcast dann hören werden, haben die Filme ja nicht gesehen, wissen gar nicht, worum geht's eigentlich in den Filmen, wenn es irgendwas von Landschaften erzählt oder so. Also in dem Kurzfilm, den wir gesehen haben, sehen wir Arbeiter in so einem Steinbruch, der immer weiter weggesprengt wird, und oben auf dem Steinbruch ist so eine informelle Siedlung, ist quasi ein Slum, da wohnen Menschen und da wohnen auch welche von diesen Arbeitern, und dem Aufseher geht's eigentlich nicht schnell genug quasi, also der will eigentlich, dass da immer noch weiter abgebaut wird. Es gibt diesen coolen Shot immer von dieser Maschine, die die Steine so zerkaut, ne, und man, das sieht aus wie so eine Monsterfratze eigentlich, und dann sagt er, wir müssen jetzt diese Sprengladung erhöhen, und dann wird den Arbeitern klar, okay, wenn das passiert, dann ist diese Slum-Siedlung Geschichte, in der wir auch wohnen, und deswegen klettert einer hoch diese Wand und sagt denen, kommt mal alle zur Kante um 15 Uhr, wo gesprengt werden soll. Und man ist unfassbar angespannt, wenn man das sieht, weil man natürlich weiß, okay, kann natürlich sein, es wird trotzdem gesprengt, und wir sehen die alle, also ich finde, man sieht die schon so vor dem inneren Auge irgendwie da da runterfallen. Wie fandst du den, Lukas? Wir haben ihn ja zum ersten Mal jetzt gerade gesehen.
Ich fand den Film vor allem total interessant als Ergänzung zu dem anderen Film, weil wir ja einerseits hier gelingende Solidarität sehen und im anderen Film ganz offenkundig scheiternde, weil wir hier sehen, wie sich Menschen in irgendeiner Form versammeln und im anderen Film die Menschen so ganz und gar auseinandergetrieben sind. Und ich fand interessant, wie diese Figuren ähnlich funktionieren. Also diese Cheffiguren in beiden Fällen irgendwie so in relativ heller Kleidung, weniger beschmutzt, alle um sie herum, scheinen so ein Archetyp des Bösen in diesem Kino irgendwie zu sein. Der Fabrikaufseher, der Chef, der alles lenkt. Und gerade bei Tessa Gahara haben wir ja immer so große, schwer greifbare äußere Kräfte, die aber doch irgendwie immer ihre Verkörperung finden. Und das fand ich irgendwie sehr interessant hier zu sehen, auf jeden Fall, wie diese beiden Filme sich so ergänzen. Und man könnte ehrlich gesagt, wenn man nicht so genau hinguckt, den ersten Film ganz gut in die Tessa Gahara so reinschneiden, ohne dass Leute so, vor allem, weil es in Tessa Gahara ja auch so viel um Verwirrungen und Verwechslungen und das Durcheinanderbringen geht, und das irgendwie, dachte ich, das wäre ganz amüsant eigentlich dann.
Sind aus dem gleichen Jahr, muss man sagen, was ähnliche, vielleicht ähnliche Einflüsse, ähnliche Technik.
Mhm. Gibt es eine Zeit, zu der das Bergbaukino so richtig groß ist?
Naja, eigentlich müsste man jetzt antworten in den 30er Jahren, weil da wurden auch diese ganzen Industriefilme gemacht, die halt den Bergbau überhaupt erklärt haben. Und also eigentlich, als der Bergbau am größten war, waren auch die Filme am größten. Aber das für das Kino, was mich jetzt hier interessiert hat, sind es die 60er und 70er Jahre, weil da halt das Protestkino oder der Widerstand, das Austreten aus diesen kapitalistischen Mechanismen am stärksten zu vortritt. Ja.
Ja, der Pitfall-Film, ich fand den ganz beeindruckend zu schauen, und vor allem jetzt auch zum zweiten Mal nochmal. Also ich habe ihn heute Morgen das erste Mal geschaut und dann so gedacht, okay, dann sitzt du im Kino und guckst den irgendwie nochmal, mal gucken, wie es ist. Und dann fand ich aber ganz erstaunlich, wie jeder Shot irgendwie meisterhaft ist eigentlich in diesem Film. Also man sich auch an fast jeden erinnern kann, so wie sie da zum Beispiel an diesen Jalousien steht und dann da so runtergleitet und dann diesen Mord beobachtet. Es geht um einen Minenarbeiter, der mit seinem Sohn in Japan unterwegs ist, und die suchen immer wieder neue Arbeit, und wir sehen so einen Mann im weißen Anzug, der im Gestrüpp steht und Fotos von dem macht, und irgendwann sagt dann so jemand zu ihm, ah, hier hat jemand nach dir verlangt, geh mal dahin, da gibt es Arbeit, und dann gehen sie in so ein ausgestorbenes Dorf. Das spiegelt sich auch sehr mit Frau in den Dünen irgendwie, diesem Film, wo es echt ein bisschen auch ähnlich ist. Das war ganz, ganz interessant, und da wird er dann aber umgebracht von diesem Mann, bei dem man gar nicht weiß, ist der echt oder nicht. Also es gibt so eine tolle Szene in dieser Verfolgungsjagd, als der Mann in Weiß auf einmal so aus dem hohen Gras kommt, weiß man gar nicht, ist das ein Geist vielleicht oder sowas? Aber naja, wir gucken ja keinen Geisterfilm, denkt man, bis man diese Szene sieht. Und dann bringt er den um. Und dann wacht aber der Mann, der umgebracht wird, wieder auf als Geist und beobachtet quasi, wie laufen jetzt die Ermittlungen ab. Und dann finden wir raus, es ist eine Form von Union Busting. Das ist ja etwas, was es heutzutage immer noch gibt bei Amazon oder sowas. Fälle hört man oft von. Dass quasi versucht wird, zwei so Gewerkschaftsführer gegeneinander aufzuspielen, was dann auch gelingt tatsächlich, ne? Und am Ende dieser Mann in Weiß
bei dem man nicht weiß, ist das der Geist des Kapitals oder sowas, der geht dann von dann, genau, ja.
Das hast du echt gut zusammengefasst. Das ist nicht so leicht bei diesem Film.
Ich dachte gerade, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber ja.
Ja, ich meine vor allen Dingen, weil der Film sich so darin gefällt, sich zu verwandeln, umzukippen, neue Facetten zu entwickeln.
Total, oder?
Er beginnt ja, glaube ich, sehr viel stärker in unserer Realität etwas, das wir wiedererkennen und beginnt dann immer mehr Kapriolen zu schlagen, immer mehr auch stilistische Elemente hinzuzufügen, diese Geisterwelt, aber dann auch bestimmte Arten, die Kamera zu bewegen, die vorher nicht da sind. Er wird irgendwie immer zittriger, habe ich das Gefühl, er zerfällt mehr und mehr. Am Anfang können wir ganz gut folgen, später fragen wir uns, was ist das für ein Plot aus Verwechslungen und Irritationen und kleinen Pannen, die hier passieren, auch mit welcher Sinnlosigkeit dort Menschen sterben eigentlich.
Und Tiere,
ja, allgemein ist es ein Film, der ganz stark von diesem Gefühl, von dieser Sorge, von Hunger, von so einer ganzen nackten, existenziellen Angst eben erfüllt ist. Also ich habe das versucht im Text zu formulieren, in dem ich geschrieben habe, es ist ein Film über Leute, die nichts zu fressen haben, weil mir nichts zu essen schien mir nicht drastisch genug, weil die ja wirklich, also wenn bei Chaplin sich irgendwie unter dem Blick der Menschen in The Gold Rush Leute in Hühnchen verwandeln, haben wir das Gefühl, hier eigentlich alles könnte im besten Fall Essen sein und man wird auch dann irgendwann nur noch mit Essen bezahlt. Also der flüchtet ja auch aus diesem Bergwerk am Anfang, weil er da nicht mal Geld kriegt, sondern nur Reis. Und er redet sich das dann schön und man sagt irgendwie, weißer Reis ist der Beste. Aber so wirklich glücklich scheint er nicht zu sein.
Der Film ist absurd lustig an vielen Stellen, finde ich, wenn man den so schaut, obwohl der so drastisch ist eigentlich. Also ich finde, der kippt ganz oft so. Man denkt erst, okay, die finden jetzt irgendwie Arbeit, okay, ein bisschen gruselig, aber man merkt, der wird jetzt umgebracht, also ist dann so richtig am Boden eigentlich, wenn man das sieht und denkt, dieser Junge hat jetzt seinen Vater verloren, dann zieht er dem Vater aber dann irgendwie, was ist das, dann da die Süßigkeiten oder sowas aus der Tasche und dann steht der ja wieder auf und ein anderer Geist kommt und sagt, ah ja, hast du vorher nichts gegessen, dann musst du jetzt für immer hungern im Jenseits und dann steht er da so betröppelt und hält sich den Bauch und hier haben auch ein paar gelacht im Kino, als man die Szene kam, obwohl das ja noch furchtbarer fast ist, ja, also selbst in der Ewigkeit irgendwie ist man zu dieser sozialen Rolle verdammt, die man vorher schon innehat, ja.
Ich glaube, dieser Impuls zu lachen kommt einfach auch sehr stark von der man erwartet fast nie, was er als nächstes macht. Ja. Und dann ist man einfach, es ist auch eine Form von Verwirrung teilweise. Also, weil er auch immer ein bisschen wartet, bis er erklärt, warum jetzt was anders ist, als wir es bislang gewohnt sind. Also zum Beispiel diese Szene, wenn die Frau dann auch umgebracht wird. Und das sehen wir ja nicht. Und dann bekommt dieser Brief und dann sehen wir erst, wie sie versucht, diesen Brief zu lesen. Oder überhaupt wegzumachen.
Zu heben, ja.
Dann erst wird klar, okay, die ist jetzt auch ein Geist. Also das ist eine komische Reihenfolge, das zu machen, weil in dem Moment das ja eigentlich schon etabliert ist, wie man zum Geist wird sozusagen in diesem Film.
Es ist auch beim zweiten Mal schauen echt interessant, also weil als er zum ersten Mal zu ihrem Haus kommt, sagt sie, ja, ist das der Briefträger und später erfahren wir erst, dass sie auf diesen Brief wartet und so, also lohnt sich auch nochmal zu schauen.
Ich finde auf jeden Fall, was ja schon angeklungen ist, die Nähe zwischen Menschen und Geisterwelt ist wahnsinnig dünn. Die Übergänge sind sehr fließend und darin liegt auch so eine gewisse Tragik, oder? All diese Menschen sind eigentlich schon vorher irgendwie Geister, sind vorher schon irgendwie tot, sind unsichtbar, sind am Rand der Gesellschaft irgendwie und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie tragisch, dass der Tod halt nicht das Ende ist, sondern dass man da, wie du schon beschreibst, einfach genauso weitermacht. Also, dass diese Welt, diese Ordnung eigentlich alles okkupiert, selbst die Bereiche so, wo man normalerweise irgendwie Erlösung erwartet. Und ich glaube, das ist halt irgendwie die Tragik. Und ich finde, dieser fließende Übergang ist halt dann das, was sich in der Form halt auch ausdrückt. Diese Verwandlungen scheinen mir auch ein Versuch zu sein, zu sagen, hier sind zwei Welten, die direkt nebeneinander liegen halt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant gestaltet.
Muss man dazu sagen, dass das jetzt schon für das japanische Kino dieser Zeit diese Form Experimentalwille ist einfach sehr, sehr hoch. Also und eben auch diese Drehbücher, dass man da so, das ist einfach die Hochzeit des japanischen Kinos.
Ja. Ich finde allgemein, das ist ein Kino, das immer diese Trauer hat, immer auch dieses Gefühl von Verlust und Untergang schon, als wäre die politische Bewegung der 60er Jahre schon gescheitert. Gleichzeitig aber auch eben diese große Spielfrage, also ob das jetzt Oshima oder Wakamatsu ist oder so, es ist immer ein Kino, das gleichzeitig diese formelle Experimentierfreude hat, aber auch irgendwie so einen ganz düsteren, verzweifelten Grundton.
Ja, und der hat hier halt einen spezifischen Hintergrund. Am Anfang sieht man ja diese dokumentarischen Bilder auch, also die relativ heftig sind auch. Und das ist einfach eine Zeit gewesen, wo es extrem viele Grubenunglücke gab. Also es kommt ja auch dieser eine Geist, der mit dem gebrochenen Genick steht. Also das sind spezifische Anspielungen auf Ereignisse, die in Japan da die Menschen beschäftigt haben. Also es gab an der Ort, ich habe den Namen der Insel vergessen, ich glaube, es steht im Programmtext, wo dieser Film angesiedelt ist. Und dort war zum Beispiel ein Grubenunglück, wo wirklich 500, 600 Menschen gestorben sind und so. Also das war der Moment auch dafür, dass man das thematisiert.
Es gibt die eine Szene, in der er gerade zum Geist geworden ist und dann quatscht er diese Menschen an. Und als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich, auch wenn das natürlich keinen Sinn ergibt, weil die in so einem ausgestorbenen Ort sind, das wären tatsächlich echte Menschen und die erkennen ihn nicht. Und das will der Film mir sagen. Aber im zweiten Mal ist mir aufgefallen, ach nee, das sind die anderen Geister, die da noch irgendwie so ihre Arbeit machen und die im Gegensatz zu ihm nicht mehr hängen, so an der Realität, sondern einfach quasi aufgegeben haben und trotzdem weiter so ihres Tagwerks nachgehen. Fand ich ganz spannend. Wir wollen ein bisschen über Arbeit im Film reden, nicht nur über Bergbau, sondern an sich Arbeit im Film, Arbeiterfilme. Und wir haben uns überlegt, wir machen das anhand von 4 Thesen, die wir mitgebracht haben, die wir jetzt diskutieren, damit wir so ein bisschen schauen können, stimmen die, warum ist das eigentlich so, warum ist das nicht so. Ihr könnt ja jetzt auch mal hier so überlegen, Filme über Arbeiter, Arbeit im Film, ist das was wir oft sehen oder nicht? Denn unsere erste These wäre, dass wir im Film meist nur die Ränder der Arbeit sehen, aber nicht die Arbeit selbst. Vielleicht mal so, habt ihr das Gefühl, die These stimmt oder nicht? Wir sehen immer nur so die Ränder, aber wir sehen selten so die Arbeit selbst. Ein paar Hände gehen hoch, okay. Also, wer sagt, das stimmt auf keinen Fall? Wir sehen schon oft auch die Arbeit im Film. Okay, niemand. Ja. Doch, auch so ein paar Leute, ne? Es ist so ein bisschen die Frage. Aber Lukas, du bist mit der These um die Ecke gekommen.
Ja, bei mir war der Gedanke, ich meine, das Kino, die Geschichte des Kinos beginnt ja eigentlich in den meisten Fällen bei den Lumière-Brüdern und in Lyon verlassen ihre Arbeiter die Fabrik. 45 Sekunden, der Kurzfilm, der jedes Filmseminar und jeden Dokumentationsfilm über die Filmgeschichte einleitet. Und Harun Faruqi hat das 100 Jahre in Arbeiter verlassen die Fabrik hier aufgegriffen und hat gesagt, okay, man sieht sie davoneilen, man sieht irgendwie, Er sagt ja auch, der Arbeiterfilm wird nie irgendwie ein dominantes, nie irgendwie ein bestimmendes Genre. Und ich finde interessant an diesem Film, dass die Leute gehen an einen anderen Ort, in die Freizeit. Sie verlassen jetzt die Arbeit und wir sehen auch in diesem Film zum Beispiel kaum jemanden arbeiten, sondern sie kommen aus den Minen raus und die Freizeit beginnt. Und allgemein, wenn man so mal ins Kino geht oder vielleicht auch mal eine Serie schaut oder so, Leute kommen dauernd von der Arbeit, Leute gehen zur Arbeit, Leute haben Erlebnisse, die sich auf Arbeit einwirken oder auf der Arbeit passiert irgendwas, das anderweitig irgendwie was Großes anstößt, aber die Arbeit ist immer so ein leeres Zentrum. Es ist oft super abwesend. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Kino Arbeit schon zeigt, aber sie verwandelt und ihnen immer neue Formen gibt und irgendwie, was weiß ich, wenn in den 80er Jahren der Actionfilm in den USA dominant wird, dann auch, weil man in so einem postfordistischen Dispositiv ist. Man verlässt die Fabrik, geht ins Fitnessstudio und wird Sylvester Stallone und Rambo und Arnold Schwarzenegger. Und das heißt, es ist gleichzeitig omnipräsent und abwesend, was widersprüchlich klingt, aber was für mich irgendwie schon eine sehr logische Erfahrung ist.
Ich finde, Chandler Bing von Friends ist doch so eine Figur, bei der niemand weiß, was macht er eigentlich. Und das ist immer so ein Gag auch in dieser Sitcom, ne? Was arbeitet der eigentlich? Aber es stimmt schon, dass wir tatsächlich in vielen, auch aktuellen Filmen, wir sehen, Leute gehen irgendwo hin oder machen irgendwas oder wir wissen, die machen was, aber wir sehen nicht immer, was das ist. Zumindest ist das die Frage. Es gibt ja diese Serie Severance, die jetzt bald bei Apple eine zweite Staffel bekommt, die hat das so als großen Kniff, als Gag, dass die Menschen getrennt sind. Also dass quasi, die haben ein Bewusstsein auf der Arbeit. Also wenn sie zur Arbeit gehen, dann sind sie ihre Arbeitspersönlichkeit und wissen, was sie da machen. Und wenn sie nach Hause gehen, werden sie getrennt und wissen nicht, sie wissen, wo sie arbeiten, aber sie wissen nicht, was sie da machen quasi. Das ist, ich finde die Serie nicht so super gut, aber ich finde die Idee total gut. Also diese Sache, irgendwie hat man mehr noch als zwei Persönlichkeiten, aber wahrscheinlich diese beiden. Und man könnte die These aufstellen, im Film interessieren wir uns eher für die Freizeitperson und nicht so für die Arbeitsperson.
Ja, ich verstehe die These. Ich würde allerdings einwerfen, dass wir müssten definieren, was dann Arbeit ist. Also ich hab das Gefühl, dass wir jetzt sehr stark von einer ihr jetzt so ein bisschen ausgeht von so einer klassischen, ich gehe irgendwo hin und arbeite Arbeit so. Also genau, da würde ich bisweilen zustimmen, das kommt ein bisschen drauf an, welche Art von Kino man sich bewegt, aber
klar, natürlich.
Jetzt so was regulär ins Kino kommt, was man jede Woche sehen kann, Serien, ist das auf jeden Fall so. Ich finde, das spielt auch ja, es spielt eine gewisse Rolle, dass da auch sehr oft sehr wohlständige Menschen irgendwie wichtig sind in modernen Kontexten und dass jetzt ja zum Beispiel Bergarbeit ist, also das ist das Proletariat in Rheinkultur, das ist auch nochmal ein immenser Unterschied, also welche Menschen eigentlich da interessieren, also sind die schön genug? Blöd gesagt, ja. Also ist das was das Kino anzieht? Können wir eine Liebesgeschichte mit einer Arbeiterin noch vorstellen? Also wo, in welchen Formaten, ja?
Beziehungsweise sind sie spannend genug? Lässt sich ihr Leben dramatisieren? Ich glaube, das ist ja auch immer eins der Probleme, dass die meisten Berufe keiner klassischen Dramaturgie folgen. Und die es tun, die werden dann auch sehr oft auf die Leinwand gebracht. Ein Anwalt hat einen sehr logischen Endpunkt oder ein Polizist oder so, wenn eine Ermittlung abgeschlossen ist, sehen wir gern auch viele einzelne Schritte. Und was weiß ich, ein Verbrecher führt auch ein aufregendes Leben und dementsprechend oft wird er in Szene gesetzt. Aber die Kamera hat natürlich auch, oder das Kino im Allgemeinen, so eine große Begeisterung für Sachen, die sich logischerweise visuell darstellen lassen. Und das ist dann oft nicht Datenverarbeitung zum Beispiel oder ein Bankangestellter oder so. Da muss man dann oft auch andere Formen suchen, experimentellere oder expressionistischere Formen suchen. Und vieles kann das Kino eben nicht so wunderbar darstellen, beziehungsweise nicht mit seinen konventionellen Mitteln.
Ja, so körperliche Arbeit, Fabrikarbeit, eine Arbeit der Unterschicht vielleicht, das kristallisiert sich so ein bisschen raus. Vielleicht sehen wir das auch einfach nur nicht so oft im Kino. Ich habe einfach mal erstaunlich aufwendig recherchiert und Movies 2022 bei Google eingegeben. Ich lese jetzt mal so ein paar Filme vor, die kennt ihr vielleicht auch. Wir können mal kurz überlegen, kommt da Arbeit vor oder nicht? Also, After Sun, ja, ist ein Film. Da gehen die in den Urlaub, wir sehen keine richtige Arbeit, außer eventuell das Filme machen. Wir müssen mal kurz im Hinterkopf behalten, was sehen wir denn für Arbeit? Return to Seoul, eine Frau sucht in Seoul ihre Wurzeln, wir sehen eigentlich nicht, also irgendwann wird gesagt, sie ist in der Waffenindustrie, aber wir sehen sie nicht in der Waffenindustrie arbeiten. Triangle of Sadness, ja, wir sehen Influencer, aber die sind auf so einer Cruise-Ship-Tour, wir sehen die eigentlich nicht wirklich arbeiten.
Das ist ja gar kein Film.
Genau, das
kann so man was auch Ähnliches.
Stell dir sowas Ähnliches vor. The Whale, wir sehen einen Schriftsteller bei der Arbeit tatsächlich. Babylon, wir sehen Filmschaffende bei der Arbeit. The Fabelmans, wir sehen einen Filmschaffenden, der die Arbeit lernt.
Ich höre da so eine These raus.
Man von Alex Garland, ich glaube, sie ist auch eine Schriftstellerin oder eine Journalistin, ich weiß es nicht genau. The Banshees of Inisherin, nein, der spielt, glaube ich, komplett einfach in der Freizeit. X von Ty West, ja, wir sehen Porno, ein Pornodreh in einer Scheune da. The Batman, wir sehen Ermittlungen von Polizisten, oder?
Was machen Sie beruflich? Ich bin Batman.
Ich bin Batman. Master Gardener, da würde ich sagen, aha, Schrader, ja, da sehen wir, glaube ich, einen richtigen, mal einen anderen Job bei ihm im Kino. Everything Everywhere All at Once, die haben eine Reinigung, ne, wir sehen die aber nicht so richtig bei der Arbeit und so. Also was sich so ein bisschen, finde ich, rauskristallisiert, Don't Worry Darling finde ich noch ganz okay, in dem Film geht's darum, dass die Männer dauernd zur Arbeit fahren und niemand weiß eigentlich so, was ist das eigentlich. Vielleicht noch Top Gun Maverick, ja, wir sehen Soldaten bei der Arbeit. Wir merken da jetzt, finde ich, wenn man mal so grob schaut, es gibt schon bestimmte Jobs, die wir sehen im Kino. Das scheinen Polizisten, Soldaten, Ermittler irgendwie zu sein. Ärzte, Krankenschwestern und so sehen wir oft in Serien, habe ich das Gefühl, ist eine große Sache. Und was wir natürlich im Kino oft sehen, sind Künstler und Künstlerinnen. Also deren, das haben wir jetzt gerade gemerkt, irgendwie so Schriftsteller, Leute, die am Set von Filmen arbeiten und sowas. Also es gibt schon Jobs, die wir im Kino viel, viel häufiger sehen. Das liegt natürlich auch daran, wer macht die Filme. Filmemacher machen Filme, also machen die Filme übers Filmemachen und so weiter und so fort. Die Frage ist jetzt quasi aber, ist es nur eine Klassensache? Also würden wir sagen, wir sehen nur gut bezahlte, schön aussehende Menschen und deswegen sehen wir diese Jobs. Oder wie du gesagt hast, Lukas, ist es eine Dramatisierungsfrage auch? Ist es einfach tatsächlich so, dass man sagen kann, ein Arzt, eine Ärztin kommt ins Krankenhaus, da ist eine Patientin, das heißt, wir haben schon zwei Figuren, die stehen schon in einem Verhältnis zusammen, die eine hat ein Problem, die andere soll es lösen, perfekt, daraus können wir eine Serienfolge machen. Wenn ich aber ans Band gehe und ich hau da irgendwelche Nägel irgendwo rein, so ist das nicht so einfach zu dramatisieren. Oder sogar vielleicht kommen wir da immer beim Gewerkschaftsfilm irgendwann raus, beim Arbeiter, weil wir immer sagen, ja klar, da ist natürlich der Arbeiter und der Chef. Das ist dann die Dichotomie, das sind die beiden Figuren.
Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, aber es ist eigentlich eine Auswertungsfrage. Also ich glaube, das ist ja auch, also die Filme, die du aufgezählt hast, sind ja mit die wahrscheinlich am meisten Geld verdient haben, also und die am größten rausgekommen sind. Und ich glaube, dass wir durchaus Arbeit sehen, das war ja auch die, also dass es nicht die Entscheidung von Filmschaffenden per se ist und nicht die Entscheidung einer Dramatisierung, weil du kannst, also diese Filme hier würden es ja widersprechen, also du kannst daraus ja irgendwie Geschichten formen. Es ist das, was scheinbar Menschen, Produzenten, Distributionen glauben, dass es besser geht. Also für diese Mainstream-Geschichten. Warum das so ist, kann ich jetzt nicht beantworten, aber also das müsste dann eigentlich die Frage sein, wollen wir Arbeit nicht sehen? Oder will, also will der Mainstream Arbeit nicht sehen? Das wäre eigentlich.
Das ist vielleicht unsere dritte These, die gleich
kommt. Also, ja, nein, es ist nur, also weil ich finde, das hängt schon zusammen. Ja? Also wenn ich jetzt an Festival-Kino denke, würde ich schon sagen, dass, also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich bin mir sicher, wenn du jetzt von der Berlinale im Wettbewerb die letzten 5 Jahre so einen Querschnitt machst, dann findest du viel mehr Filme über Arbeit. Und auch, was vielleicht noch dazu gesagt werden, also weil ich das ja vorhin schon gesagt habe, was ja jetzt gerade doch deutlich stärker gezeigt wird, ist zum Beispiel Arbeit, die Frauen zum Beispiel zu Hause machen. Solche Themen sind ja eigentlich stärker jetzt im Mainstream auch angekommen, dass man diese Arbeit zeigt und als Arbeit zeigt.
Ich finde auf jeden Fall immer noch, man merkt, wenn ein Filmemacher regelmäßig Arbeit zeigt, dann wird das sofort Teil seiner Identität. Dann wird er wahrgenommen als jemand, der von Arbeit erzählt. Also ob das jetzt die Darden-Brüder oder Ken Loach oder Wang Bing oder Tsai Ming-Yang, wenn da Leute länger kochen oder so ist.
Kaurismäki
zum Beispiel. Dann bekommen die sofort einen Stempel. Dann sind das sofort Sachen, die, keine Ahnung, der lokale SPD-Verband auch gern beim Kinoabend mal zeigen kann oder so. Das wird dann auch sofort als Identitätsstiften für einen individuellen Künstler gemacht. Das finde ich auf jeden Fall interessant, dass das dennoch also so stark als Kontrastmittel funktioniert auf jeden Fall.
Die Frage wäre, also die Gegenfrage, was zeigen denn diese Filme eigentlich, die du aufgezählt hast? Also was ist deren, was machen die Menschen da? Mhm. Machen die was mit der Wirklichkeit zu tun hat? Also das ist eine blöde Frage, aber ich wüsste nicht, also was zeigen wir denn, wenn wir nicht Arbeit zeigen? Freizeit ist so die eine Chance, aber jetzt zum Beispiel, ja, das sind ja eigentlich, also die spielen ja eigentlich in Fantasiegebilden in irgendeiner Weise, also dieses Polizist und Gangster-Konstruktionen und so weiter sind jetzt ja keine, natürlich gibt's das, aber sie sind ja unglaublich fiktionalisiert.
Ist auch fiktionalisiert, ja.
Das finde ich sowieso, ein Bezug, den Leute sofort da immer haben, ist, wird mein eigener Beruf richtig repräsentiert. Stimmt, also das Internet ist voll von Leuten, die sagen so, ich als Nachtwächter, ich als Koch, ich als Metzger, werde ja komplett absurd dargestellt, weil die meisten Berufe natürlich geformt werden, so dass sie interessanter, dass sie spannender sind. Also wir denken vielleicht an dieses Hitchcock-Zitat, Film ist die das Leben ohne die langweiligen Teile werden herausgeschnitten und das ist dann ja tatsächlich auch oft die Arbeit. Ich würde sagen, Kino ist sehr verliebt, also gerade auch ein breit rezipiertes, ein teuer verkauftes Kino für große Leinwände ist oft verliebt in einen Ausnahmezustand. Es ist verliebt in das Eskapistische, was immer einen Ausbruch meint. Also wir beginnen oft mit Arbeit. Wir sind am Anfang, haben wir einfache Hausfrauen, haben wir Büroangestellte, haben wir Bergwerksmitarbeiter, aber irgendwann müssen die halt in höhere Weihen aufsteigen, müssen sich als der Auserwählte erweisen und die Welt retten oder sowas. Das heißt, ein breites Kino, das eben nicht, würde ich sagen, in irgendeiner Form dezidiert sich mit dem Thema auseinandersetzt, versucht oft, den langweiligen, den repetitiven Zustand der Arbeit zu verlassen, so wie die Leute, die ins Kino gehen, ihn verlassen in diesem Moment.
Mhm. Und was vielleicht auch noch da rein gehört ist, hast du überhaupt in einer Generation oder überhaupt über in einem gewissen Umfeld die Schauspielerinnen, die Arbeiterinnen,
wie man das glaubt.
Das ist momentan, sehe ich da in Hollywood schon ein bisschen Probleme. Also zum Beispiel, also ich sage,
Hemsworth nicht am Bord.
Positives Beispiel wäre, würde ich mal sagen, ist Denzel Washington. Der hat das auch oft gemacht und dem kann man so abnehmen, dass er einen Arbeiter spielt.
Ja, du meinst, Timothy Chalamet arbeitet nicht auf einer Baustelle?
Zum Beispiel. Und ich, aber ich erinnere
aber
mich
in der
zum Beispiel.
Schokoladenfabrik hat er an, sicher gemacht.
Aber ist auch ein bisschen anders.
Ja, das ist wohl keine richtige Arbeit.
Ich weiß nicht, wie die Olumpa-Umpa-Lumpa-Gewerkschaft aussieht, aber sie scheint nicht so zu funktionieren.
Ja, ja. Nein, ich erinnere mich zum Beispiel an War of the Worlds von Spielberg, wie Tom Cruise am Anfang einen Dockarbeiter spielt. Also es ist unfassbar unglaubwürdig. Ja. Einfach. Also er wirkt die ganze Zeit so, als würde er gleich, entlarvt werden als irgendwas. Mhm. Und das ist schon erstaunlich. Das ist ja. Also Tom Cruise, ne? Also ich glaube, dass damit halt viel einhergeht und ganz zu schweigen von den Darstellerinnen, die groß sind in Hollywood. Also da kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass sie aus der Arbeiterklasse was darstellen.
Ja, weil sie natürlich auch heutzutage nicht aus der Arbeiterklasse kommen. Ich meine, es gab eine Zeit in Hollywood, wo wahnsinnig viele Leute tatsächlich irgendwo mit dem Bus angekommen sind. Aber wir hatten ja in den letzten Jahren diese Nepo-Baby-Diskussion, weil das halt einfach oft Dynastien sind. Also wir sehen ja in den letzten Jahren, welche Filme sind denn nicht irgendwie von den Kindern von irgendwelchen anderen Regisseuren. Also gerade im Horrorbereich würde ich da gerne ein Moratorium ausrufen, bevor noch irgendwo ein Shyamalan-Sprössling oder Lynch-Töchterchen irgendwo auftaucht. Also das kann doch nicht sein, dass die alle den Familienbetrieb erfolgreicher Horrorregisseur weiterführen.
Ja, stimmt, Cronenberg ist auch doppelt dabei, glaube ich, oder? Cronenbergs Tochter und Sohn.
Ja, bei Lynch auch. Jennifer Lynch hat auch Filme gemacht, ja.
Du hast gerade schon gesagt, Lukas, dass manchen Regisseuren und Regisseurinnen haftet es dann so an, ArbeiterInnen-Filme zu machen. Und jetzt kommt unsere zweite These. Arbeit kommt immer in Wellen ins Kino. Würdet ihr sagen, das stimmt?
Keine Hand. Also die Argumentation wäre vielleicht, es gibt immer wieder filmische Bewegungen, die als Teil ihres Markenkerns, als Teil ihrer Identität haben, dass sie stärker sich mit Armen, mit Randständigen und eben mit arbeitenden Menschen beschäftigen. Ob das jetzt der russische Formalismus ist oder der poetische Realismus in Frankreich oder das Cinema Novo, wie wir es gerade gesehen haben, oder natürlich der italienische Neorealismus. In jedem Fall gibt es immer einen Kern oder sagen wir ein Mainstream des Kinos und dann gibt es immer Wellen, die versuchen, diese Stasis aufzubrechen und zu sagen, nein, wir erweitern den Blick, wir zeigen mehr, wir sind bereit zu sagen, ihr findet das nicht langweilig, denn diese Menschen da draußen sind wahnsinnig spannend.
Wer sagt, das stimmt nicht?
Okay, niemand.
Patrick, dann, das ist nächste
These untermauert.
Ja. Aber dann also wenn diese These stimmt, dann würde man ja auch sagen, dass nur die für das Kino entscheidenden Bewegungen, nur die Ideen, die das Kino praktisch formal ästhetisch weitergebracht haben, auch sich diesen Menschen widmen. Was interessant wäre.
Na, nicht nur, aber ich glaube.
Also gesagt, anders, ich frage Gegenfrage, was ist eine Bewegung, die sich nicht, also so eine Art von Bewegung, die sich nicht mit Arbeit oder ärmeren Verhältnissen beschäftigt.
Na, es gibt so viele genau, Cinema Deluxe war auch gerade mein erster Gedanke. Ich meine, das ist so verliebt in ihre Werbeästhetik zum Beispiel. Natürlich, wenn wir auch New Hollywood hat natürlich diese Tendenz und hat auch vielleicht einen ähnlichen Pessimismus, wie wir ihn hier gesehen haben. Aber es gibt nun doch immer wieder auch so ästhetisch
Mumblecore vielleicht.
Mumblecore vielleicht so in Teilen. Ich dachte auch an die griechische Neue Welle, die nicht unbedingt Arbeiten in den Mittelpunkt stellt, sondern diese seltsam auseinanderfallende Welt irgendwie beschreibt, aber damit nicht explizit genau diese Figuren heraushebt. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch ähnliche Bewegungen im amerikanischen, im Klassizismus. Also bei John Ford haben wir dann auch auf einmal so eine John Steinbeck-Phase, wo jedes Mal wieder die Farm zerstört wird und die bösen Konzerne irgendwo ankommen. Und es gibt ja auch immer wieder diesen Versuch, aber es bleibt halt in gewisser Weise randständig. Nicht, dass die Filme dadurch in irgendeiner Form schlechter sind, das ist ja nicht wertend, sondern ich glaube halt, man macht ja immer so eine gewisse Grundtendenzen aus, die man halt versucht zu beschreiben.
Ich würde sagen, das klassische Hollywood-Kino hat unablässig Arbeit gezeigt und es hat vor allem auch unablässig gezeigt, was es bedeutet, wenn Geld wechselt zwischen Menschen und was das bedeutet und was das mit den Menschen tut. Das ist etwas, was dieses Kino extrem sozial engagiert, sozusagen im blödes Wort, aber irgendwie macht. Wenn man hinter die manchmal etwas kitschigen oder problematischen Verhältnisse, die auch in diesen Filmen angelegt sind, weil sie einfach von Geld auch regiert wurden, schaut, dann sieht man da eben dieses Skelett von genau diesen Fragen, das tatsächlich da ist. Und das finde ich auch immer ganz erstaunlich.
Aber sie werden schon auch verklausuliert, oder? Sie nehmen oft andere Formen an, wie wir das vorhin vielleicht beschrieben haben. Das wäre meine These.
Ja, stimmt. Also sie werden jetzt nicht Stunden in eine Fabrik gehen und das filmen.
Das passiert dann bei Wang Bing, wo die Kamera niemals schläft.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen,
Der italienische Neorealismus, also eine der Bewegungen, die den Arbeiter, die Arbeiterin wieder ins Zentrum stellen. Und man fragt sich dann, Fahrraddiebe von De Sica, ist das ein Arbeiterfilm? So, also, weil zum Beispiel, was ist der Job? Er plakatiert. Das sehen wir im Film, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so. Dann wird ja das Fahrrad geklaut, dann muss das Fahrrad zurück erlangt werden. So, deswegen ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, finde ich, muss man denn im ArbeiterInnenfilm immer die Arbeit sehen? Oder was wären denn tatsächlich so vielleicht FilmemacherInnen, bei denen das richtig viel, bei denen das richtig radikal ist, also bei denen man sagen würde, da sieht man wirklich jetzt die Arbeit tatsächlich. Also da geht es wirklich darum, dass wir sehen über Stunden, wie, ich habe so einen Film gesehen, neulich, der um einen, also heute zur Vorbereitung, wo es wirklich nur um einen Holzfäller ging, der 70 Minuten lang Holz gefällt hat, dann wurde das verkauft auf dem Markt, dann hat er abends ein Gürteltier gegrillt und das gegessen und dann war der Film vorbei und da dachte ich, okay, das ist radikal eigentlich.
La Libertad.
Genau, Libertad. Genau. Mir ist ja gerade entfallen, du wusstest ihn jetzt. Ich hatte einfach so weiter erzählt, weil ich dachte, wie ist dieser Film noch? Aber genau. Dieser Film, also habt ihr das Gefühl, wer ist denn am krassesten? Also wer zeigt denn wirklich, wie das Auto hergestellt wird?
Es sind Dokumentarfilme auf jeden Fall. Also das wirst du in der Fiktion jetzt nicht so sehen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Peter Nestler Filme gezeigt. Der zeigt Arbeit sehr genau, schaut zu, schneidet auch nicht unbedingt rein, um irgendwas zu beschleunigen, sondern sagt uns, wie lange das dauert. Lukas hat Wang Bing genannt als jemand, der das im zeitgenössischen Kino macht. Also wenn jemand seinen Film, also ich würde allen echt raten, den Film Bitter Money zu sehen, das ist ein Film über Textilindustrie in China, beziehungsweise die illegale Textilindustrie in China. Er filmt einfach Kinder, kann man sagen, die da diese Kleidung herstellen, die hier verkauft wird, ohne das irgendwie so zu analysieren, sondern er filmt die Arbeit tatsächlich. Das ist natürlich auch ein Teil des Arbeiterinnen-Genres, dass es immer einen politischen Unterton hat. Also einfach Arbeit zu zeigen, bedeutet ja schon mehr.
Ist das vielleicht unsere vierte?
Es tut mir leid.
Die sind ja auch, wie wir gerade merken, miteinander verbunden. Ja, ne? Das stimmt. Ich habe mich das auch gefragt und habe natürlich all diese vorhin schon genannten Namen, bin ich so ein bisschen durchgegangen. Und was ich interessant finde, ist, dass sie es oft in Genre-Logik übertragen. Also, dass viele Arbeiterfilme auch Thriller sind oder so, wie, keine Ahnung, zum Beispiel auch die Fahrraddiebe, wo es dann irgendwann darum geht, okay, wie komme ich hier über die Runden, wie bekomme ich das Fahrrad zurück, was folgt daraus und so. Und an jemanden, der sehr ungefiltert Arbeit zeigt, indem er den Menschen so ganz physisch macht. Ich musste an Robert Bresson denken, über den wir ja auch irgendwie im Podcast geredet haben. Nicht unbedingt jemand, der, wo es ständig explizit um Arbeit geht, aber auch aus dem Gefängnis ausbrechen zum Beispiel ist ja irgendwie Arbeit. Und da sehen wir so viel Einzelbewegungen, so viel Handgriffe. Und ich dachte, wahrscheinlich gibt es doch auch irgendwie immer ein Bedürfnis danach, Prozesse darzustellen. Man sieht immer wieder auch unter irgendwie so klassischen, so einfach so Actionfans oder so, so eine Begeisterung für Filme, in denen professionell sind. Also das sind dann oft, keine Ahnung, sie schauen sich dann Thief an irgendwie oder sowas und gucken dann halt irgendwie, wie da die Prozesse abgebildet sind. Heistfilme zum Beispiel sind ja oft verliebt in dieses ganz minutiöse, allgemein so Überfälle oder so. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine Form, die Arbeit im Kino annimmt, die Präzision von bestimmten Prozessen abzubilden. Und dass das befriedigend sein kann, weiß ja jeder. Und wir haben ja auch heute eine Medienlandschaft, in der zum Beispiel sich Leute Millionen auf YouTube angucken, wie Leute irgendwelche Hütten bauen oder irgendwelche Sachen schnitzen oder auch auf TikTok sind solche Inhalte wahnsinnig erfolgreich, dass Leute irgendwie hier jetzt, keine Ahnung, irgendwas am 3D-Drucker zusammenbasteln oder mit den Händen aus Klee, aus Lehm oder so. Und ich denke schon, dass das Bedürfnis immer da ist, auf jeden Fall.
Damit leitest du perfekt.
Aber eins noch, was ich bei Peter Nestler auch dachte, ich habe sofort immer eine Assoziation mit dem Didaktischen, wenn ich sehe, wie etwas hergestellt wird. Weil ich verbinde das mit der Sendung mit der Maus. Das finde ich ganz interessant, wie sehr ich da geprägt bin, dass ich immer denke, wenn irgendwas gebastelt wird, oh, jetzt soll ich verstehen, wie das funktioniert. Jetzt bin ich doch irgendwie im Reportagebereich irgendwie. Auch wenn das natürlich gar nicht so sein muss, weil diese Sachen ja auch immer einen ästhetischen Eigenwert haben.
Genau, da wollen wir nämlich eigentlich hin. Unsere dritte These wäre, Arbeit ist nicht so oft im Film zu sehen. weil wir Arbeit nicht sehen wollen. Jetzt können wir sagen, was für Arbeit, sagen wir vielleicht körperliche Arbeit, Fabrikarbeit oder so, stelle ich jetzt nicht zur Abstimmung, denn Lukas hat schon ein paar Argumente dafür gemacht und das ist eben wirklich witzig, finde ich, dass wir das unbedingt sehen wollen. Also wenn wir uns YouTube anschauen, wie du sagst, irgendwie Primitive Technology, so ein Typ geht in den Wald, hat irgendwie 100 Millionen Views, wie er da so eine Hütte im Wald baut oder sowas. Ich gucke sehr oft diese Nordstory-NDR-Dokus und mittlerweile, muss ich sagen, gucke ich immer lieber die, je langweiliger und undramaturgischer und schlechter gemacht die eigentlich sind. Neulich habe ich eine gesehen über eine Tankstelle irgendwo, wo nur erzählt wurde, ja, dann haben wir hier ein Lager, da müssen dann die Sachen rausgeholt werden. Dann sieht man einen Staplerfahrer, der sagt, ja, also wenn viele Gäste kommen, dann muss ich schon mal hier dann zwei Kästen rüberfahren oder so. Und man denkt sich so, was ist irgendwie, also erst dachte ich immer, man braucht doch irgendeine Dramaturgie, um eine Doku zu machen. Aber mittlerweile, je länger ich drüber nachdenke, denke ich, das ist ja fast schon, da sind wir fast schon bei Wang Bing eigentlich, nur dass wir noch die Talking Heads auf dem Off haben, die erzählen, was sie machen. Und da merkt man, finde ich, gerade in Deutschland, dass so Arbeit zu sehen, wie ist das Ferienhotel auf Rügen geführt, wie schon die Kinder, Sendung mit der Maus, gucken sich das an, wie wird der Bleistift gemacht, wie funktioniert das alles und sowas. Also wir haben anscheinend eine unglaubliche Faszination damit, Arbeit zu sehen. Wir sollen die härtesten Jobs der Welt auf D-Max, die Krabbenfischer, wir wollen das alles sehen, aber bitte nicht im Kino, hat man so ein bisschen das Gefühl.
Also ich würde wieder um eine Unterscheidung bitten. Ich glaube, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem also Arbeitfilmen und Arbeiterinnenfilmen, weil jetzt zum Beispiel bei De Sica, was ihr genannt habt, ist es einfach ein humanistischer Zugang und da geht es um einen Menschen, der halt arbeitet. Ich würde das gar nicht als aber nicht als Arbeitsfilm bezeichnen. Sowas, was vielleicht Wang Bing macht oder viele andere, ist dann eher wirklich auf die Arbeit auch zu schauen und das, was ihr so ein bisschen jetzt beschrieben habt anhand von anderen Genres, dass es da irgendwie eine Mechanik gibt, eine Choreografie fast von Arbeit, die irgendwie auch, also ich bleibe jetzt mal dabei, die irgendwie beglückend sein kann, weil ich glaube, wir sehen einfach gerne Dinge, die funktionieren. Das ist einfach, das gibt einem ein Gefühl von so einer Seamlessness, wie man auf Englisch sagt. Also das ist so ein Gefühl, dass
Befriedigung, ne, sagen Leute immer so, denn diese Sachen so perfekt in die,
ja. Ja, das ist einfach etwas, weil das ist im Kino natürlich so viel leichter herstellbar als in der Wirklichkeit. Also ich raste ja schon aus, wenn ich irgendwie einen Deckel nicht zubekomme und das passiert mir irgendwie jeden Tag. Und irgendwann habe ich das verstanden, dass das jeden Tag passiert. Deswegen bin ich jetzt ruhiger geworden. Mal schauen, wie es in 10 Jahren aussieht. Nein, aber ich denke, dass das Kino natürlich hier Prozesse in Perfektion festhalten kann, die nie perfekt ablaufen können in der Wirklichkeit oder immer mit Fehler behaftet sind. Das Kino hält diesen einen Moment fest, in dem es funktioniert hat oder in dem wir, da würde ich jetzt auch zum Beispiel zu Handarbeit Dingen gehen, wo es gar nicht um Perfektion geht, wo einfach sie einen gewissen sinnlichen Überschuss produzieren, der uns einen anderen Blick auf diese Arbeit ermöglicht. Und das ist dann vielleicht entweder einfach nur schön oder sogar politisch.
Ich finde, da merkt man natürlich auch, dass diese Behauptung, bestimmte Berufe wären nicht dramaturgisch aufgeladen, totaler Unsinn ist, weil es natürlich immer irgendwelche Mikrodramaturgien ist, weil jedes Leben, jeder Prozess, wenn man richtig mit der Kamera drauf guckt, wahnsinnig spannende Teilaspekte haben. Also wenn wir irgendwie das Sensory Ethnography Lab haben und da sehen, wie ein Fischerboot funktioniert, dann geht es da zum Teil natürlich irgendwie um die Arbeit auf diesem Fischerboot. Leviathan heißt der Film, genau, das hätte ich vielleicht sagen sollen. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch irgendwie, dass in diesem Leben halt sich so viele kleine Einzelmomente halt einfach ergeben und weißt du, vielleicht könnte es, wenn man es richtig filmt, wenn man es richtig zeigt, auch super spannend sein, wie du deinen Deckel halt nicht zubekommst. Also das ist ja irgendwie der Kampf Mensch gegen Mechanismus, der Kampf gegen die moderne Welt. Vielleicht also, ist dann das auch noch mit zwei Dingern an der Flasche befestigt. Aber, und,
Entschuldigung, wenn man lange genug Filmkritiker ist, dann findet man überall
so. Nein, aber also Jacques Tati ist zum Beispiel ein Regisseur, der hat ja auch in der Fabrik, Mon Onkel spielt teilweise in der Fabrik und so. Und das sind ja, also das ist ja nicht umsonst, dass er zeigt, okay, da funktioniert nichts. Ich stecke diesen Schlauch dahin, das funktioniert nicht, dann, ja.
Ich glaube,
oder Chaplin.
Ich wollte sagen, ich glaube, bei diesen Filmkomikern geht es fast oft um das Dekonstruieren, um das Zerstören von Arbeit. Also wenn du die Marx Brothers irgendwo hinholst, die werden sicher nicht ihren Job machen. Es gibt einen wunderschönen Gag in einem eigentlich sehr langweiligen Film, It's a Mad, 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 Mad World von Stanley Kramer, eine endlos lange Komödie. Und der beste Gag ist so eine Kamerafahrt, das wird gesagt, oh, da sind unsere neuen Feuerwehrleute. Und dann stehen da die drei Stooges. Und du weißt, die werden keinen besonders guten Job als Feuerwehrleute machen. Und alles da drin ist eigentlich schon erzählt mit dieser kleinen Kamerafahrt. Und ich finde das irgendwie auf jeden Fall interessant, dass es so eine große Bewegung von Anarchisten, die Arbeit immer kaputt gehen lassen, irgendwie haben. Also auch Laurel und Hardy solltest du nicht engagieren, um dein Klavier irgendwo hinzufahren. Das wird nicht so gut funktionieren.
Ich finde das trotzdem interessant, dass wir irgendwie auf TikTok so Videos sehen, wo jemand irgendwen anquatscht und sagt, ah, arbeitest du hier in dieser Pizzeria? Und dann sagt er, ja, warum? Und dann ist es so, hey, kann ich deine Arbeit filmen? Und dann sehen wir so ein super Slow-Mo, irgendwie wieder die Pizza entsteht und weiß ich nicht was. Und dann hat man das Gefühl, ah, da ist er ja. Der normale Arbeiter, die normale Arbeiterin taucht ja irgendwie auf. Und trotzdem ist es so, dass wir irgendwie so im Film das trotzdem nicht so oft haben. Also wir, ja, auf TikTok schaut man sich dann gerne an. Man fragt sich auch, finden wir dann nur Leute cool, die super krass sind? Also die, weiß ich nicht, der Müllmann, der dann
Meisterschaft noch auf der, im Endeffekt, ja.
Die, oder der dann mit der Tonne noch irgendwie einen Tanz vollführen kann, weil er es seit 20 Jahren gemacht hat. Also man ist da wie so ein Kind mit offenem Mund, sitzt man ja vor TikTok und sieht, ah, jemand kann irgendwie eine Frisbee toll werfen oder irgendwie sowas. Ist das das, wo wir dann sagen, ah ja, da finden wir Arbeit dann oder den Arbeiter noch irgendwie interessant? Und ich habe ein bisschen noch mal reingeschaut, es gibt so eine Veröffentlichung von Suhrkamp, Philosophie der Arbeit, wo so quasi geschaut wurde, wie wurde Arbeit eigentlich so in der Menschheitsgeschichte immer so gesehen? Also ist das immer so, dass wir gesagt haben, für Arbeit muss man sich schämen oder auf Arbeit ist man stolz? Weil das scheinen mir auch zwei Begriffe zu sein, die immer, wenn man sich mit Arbeit und Film und Arbeit beschäftigt, anklingen. Ist es eigentlich peinlich, diese Arbeit zu machen? Kann man stolz sein, dass man diese Arbeit macht? Und das Witzige ist, dass es irgendwie in der griechischen Antike wohl so war, dass Arbeit keinen besonderen Stellenwert hatte. Da hatte die Landwirtschaft noch den höchsten Stellenwert, weil es viel um Subsistenz und sowas ging und dass man einen Hof hatte und so weiter. Aber am besten war man natürlich, wenn man Sklaven hatte, wenn man in der Polis war, wenn man männlich war. Und dann war das, was man da gemacht hat, quasi hatte den hohen Wert. Arbeit nicht so richtig, auch Handwerk zum Beispiel nicht. Also Handwerk war laut diesem Buch überhaupt nicht angesehen. Jetzt wissen wir aber ja, dass für die Religion, die in unseren Kulturkreisen sehr wichtig ist, ein Handwerker besonders wichtig ist. Jesus war Zimmermann. Und das ändert sich dann tatsächlich in mit dem Christentum irgendwann. Also dass dann gesagt wurde, Arbeit ist so ein bisschen unsere Wiedergutmachung für den Sündenfall quasi. Arbeit ist etwas, was nicht mehr ganz schlecht ist, sondern alle müssen das irgendwie machen. Es gibt so ein bisschen Egalität, kommt da irgendwann rein. Und dann irgendwann mit der Ständegesellschaft wird das stärker und dann mit dem Bürgertum, den Kaufleuten und so weiter und so fort, dass auf einmal dieses Arbeiten, Identifizieren durch Arbeit und so immer stärker wird. Und dann, das fand ich auch noch ganz interessant, ist irgendwann nicht mehr die Dichotomie Arbeit oder Armut, sondern Arbeit und keine Arbeit oder Arbeitslosigkeit. Das sind die Gegenüberstellungen. Und dann wird das wirklich irgendwann identitätsstiftend, so dass es dann irgendwann so weit geht, dass man sagt, es gibt Volkswirtschaft und jeder muss seinen Teil beitragen. Und wer das nicht macht, ist ein Schmarotzer und so. Und da merken wir ja, wenn wir uns die Aussagen der Union angucken gerade, so, da hat sich nichts geändert. Also das ist ja gerade was im politischen Diskurs super stark wieder gemacht wird. Ne? Also dieses Rumhacken auf Arbeitslosen und so weiter. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Also, weil das eine Frage ist, finde ich, ist man stolz auf Arbeit und auf welche Arbeit ist man stolz? Und da könnte man wieder sagen, es ist eine Klassensache. Ja, Anwalt zu sein, Ärztin zu sein, Polizist zu sein vielleicht, das ist vielleicht noch irgendwie was Tolles, aber das andere nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Blick, den man auf jeden Fall haben sollte. Ich frage mich halt, was ist es heute? Also heute haben wir natürlich Gigwork und diese ganzen Sachen. Und da auch dann die Frage für mich, wäre auch angestellt, was ist da die Strömung eigentlich, die das jetzt wieder ins Kino bringt? Ne? Also wie ist das heute? Aber es ist quasi, geht immer hin und her. Und ich würde fast aber sagen, vielleicht sind wir doch noch in der Antike und Handwerk ist einfach ja im Film nicht so gern gesehen, keine Ahnung.
Genau, was du jetzt vielleicht auslässt, ist, dass natürlich diese Art von Beruf, also Handwerk, natürlich sehr viel mit Migration zu tun hat oder Arbeitsmigration. Also ja. wir haben ja einfach, es ist eigentlich eine, also es ist ein Wahnsinn, was da eigentlich passiert. Also man, alle Berufe, die irgendwie unangenehm sind, werden ausgelagert sozusagen. Das ist, kommt dann natürlich nochmal in Berührung mit, und das merkt man hier dann auch bei der Reihe oder wenn man die zusammenstellt oder die Filme nochmal sieht, dass natürlich die Zugänge zur Arbeit je nach Kultur völlig unterschiedlich sind. Mhm. Also jetzt zum Beispiel ab morgen laufen hier 3-4 Filme aus sozialistischen Ländern, also Ex-Jugoslawien, Ungarn, die eigentlich subversiv damit umgehen, dass die Leute wirklich nicht arbeiten wollen. Also und die sagen, hey, dieses Bild von Arbeit und wir müssen alle zusammenarbeiten und so, das ist Schwachsinn sozusagen, also sagen die Filme. Ja. Und da merkt man, da entsteht halt was aufgrund einer bestimmten Ideologie oder bestimmten Voraussetzungen. Gestern hatten wir einen italienischen Zugang, der und ich habe da auch über ein Buch kurz gesprochen, das heißt Southern Thought von Franco Cassano, wo es darum geht, dass eigentlich sich ein nördliches industrielles Denken durchgesetzt hat gegen das, was eigentlich im Herzen schlägt von den Menschen, die dann eigentlich zur Arbeit ja versklavt wurden, auch in Nordeuropa aus den südlichen Ländern und so weiter. Also ich finde, dass, wie sich das entwickelt, hängt an nicht nur an einer zeitlichen Linie, die logisch ist, sondern auch an einer kulturellen.
Das ist ja was, was man ganz oft merkt, dass auch im Science-Fiction-Film oder sowas merkt, dass da etwas gezeigt wird, dass das jetzt für weiße Menschen, wenn sie sich das im Westen vorstellen, ist das schlimm, aber eigentlich ist das schon so, wenn wir uns global die Welt jetzt vorstellen. Genauso könnte man es auch sagen, genau, das ist, muss global gedacht werden, ja.
Was ich ganz interessant finde, was ich bei der Recherche gefunden habe, du hast gerade über Arbeit als identitätsstiftendes Element gesprochen und in den 50er Jahren haben diese ganzen Gewerkschaften versucht, ganz stark Hollywood mit zu beeinflussen, indem sie Stars, die Leute aus der Arbeiterklasse gespielt haben, irgendwie so mit Preisen ausgezeichnet haben. In einem Film von 1952 spielt Marilyn Monroe eine Mitarbeiterin in einer Sardinenfabrik, Clash at Night von Fritz Lang, und dafür gab es dann irgendwie mehrere Auszeichnungen und sie haben auch die Fleischerinnerung hat dann auch Ernest Borgnine rangeholt und so. Und das finde ich super faszinierend, diese Idee. Es gibt noch eine Identität, noch eine Gruppe und man kann die, wenn die irgendwie richtig verkörpert wird, belohnen. Und irgendwie es gibt da Kräfte, die aktiv einwirken wollen auf die Frage, wie halt man irgendwie dargestellt wird. Das scheint es heute nicht mehr in der Form zu geben. Also ich habe auf jeden Fall nicht gehört, dass die Fleischerinnerung irgendwelche Metzgerfilme lobt oder sowas. Das scheint nicht mehr so vorzukommen. Und das andere, was ich auf jeden Fall total interessant wird, ist, dass wir oft heute auch so eine etwas kitschige Idealisierung haben. Du hast es vielleicht mit diesen TikTok-Videos schon angesprochen, dass man manchmal das Gefühl hat, das wird auf so eine ganz merkwürdige, falsche Weise so hochgejazzt. Und ich musste an so Sachen wie Perfect Days von Wim Wenders denken, wo dann irgendwie das tolle, heroische des Toilettenputzens, aber auch das meditative, philosophische dieser Dimension so rangetragen wird. Und auch ein Film, wo ich vielleicht so ein bisschen positiver bin, aber Patterson von Jim Jarmusch versucht ja auch irgendwie so eine Art Meditation im Busfahren und in der Genügsamkeit mit der einfachen Arbeit zu finden. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall auch immer im Kino. So seltsame Vorstellungen von Arbeit, die so das heroisieren wollen, aber sich auch fragen müssen eigentlich so, wie viel Wirklichkeit bleibt da noch?
Da wäre ja unsere vierte These jetzt ganz gut. Arbeit im Film ist politisch. Denn du hast es gerade jetzt so ein bisschen angesprochen. Ich habe mir gedacht, als wir diese beiden Filme geschaut haben, diesen Kurzfilm und den Langfilm, dass die Hierarchisierung im Arbeiterfilm irgendwie oder wenn man Arbeit zeigt, eigentlich sofort klar ist. Also eigentlich ist der, wenn ein Film von Arbeit handelt, geht es eigentlich sofort um soziale Ungleichheit. Es ist eigentlich sofort da. Also die sind in diesem Steinbruch, da ist der Typ, der ist der Aufseher. So, wir merken, die kommen irgendwie aus unterschiedlichen Schichten. Eigentlich ist da ein Konfliktpotenzial da. Wir sehen, dass die sind in der Mine, sie kommen raus, der Aufseher bringt ihnen was zu essen vorbei, sagt, ja, schade, dass ich euch nicht bezahlen kann, so ungefähr. Man merkt sofort, das ist irgendwie, da ist ein Konfliktpotenzial oder zumindest ist da eine soziale Ungleichheit. Das heißt, man könnte sagen, das ist ja vorhin auch so anklingen lassen, eigentlich sobald wir einen Film machen über Arbeit, über Arbeitsverhältnisse, kommt diese soziale Ungleichheit rein oder, also du hast gesagt, wird es politisch, ich würde sagen, kommt die soziale Ungleichheit rein und dann müssen wir uns fragen, warum ist das eigentlich so? Und das ist eigentlich ja schon ein politischer Gedanke. Wenn ich aber nur auf TikTok, mit meiner TikTok-Kamera irgendwo hingehe und sage, ah cool, wie du den Boden wischst oder ah cool, wie du die Klos putzt oder sowas, zeig doch mal drei coole Moves, so ungefähr, dann ist die Frage, ob das dann tatsächlich so politisch ist oder ob da der Film vielleicht ein bisschen mehr kann.
Ja, hoffe ich doch. Also ich würde schon sagen, dass es schon beschreibt auch einen Unterschied vielleicht zwischen Medien. Ich finde, dass es einfach, also man müsste mir einen Trick zeigen, wie man überhaupt, glaube ich, filmt momentan, ohne soziale Ungleichheit zu sehen. Also das ist ja eigentlich eine Kunst. Also das musst du halt bewusst ausblenden. Aber wir können jetzt ins Publikum filmen und ich würde gern darüber, also ich meine, es ist einfach schwer, neutrale Räume zu finden, wo man sagen kann, hier spielt das keine Rolle.
Neutral, ja.
Ja, ja, genau. Deswegen, natürlich, und in Arbeit ist es aufgeladener, auch weil wir die Filme sehen, oft leider nicht, also leider, also Gott sei Dank, aber die Leute, die dort abgebildet werden, ja oft nicht im Kino sind. Muss man auch sagen. Kino ist eine Mittel- bis Oberklassenveranstaltung und jetzt so ein proletarisch, also ich sage proletarisch im bewusst, in, ich benutze das historische Wort, das sind ja selten im Kino, das ist ja immer die Frage, also darf man das dann filmen oder wie auch immer, das finde ich ja Schwachsinn, weil, also wer soll es denn sonst filmen, aber es ist trotzdem, es ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich stellt, ob nicht der Eindruck, den du jetzt hast, auch einfach dem geschuldet ist, dass du nicht aus dieser Welt bist. Also wenn du das dann anschaust, siehst du, oh, das ist jetzt ein Thema, das ist sozial wichtig, weil das sind ärmere Menschen, ja. Also ich weiß nicht, würde mich interessieren, was jetzt, ich kenne Berichte von in den 30er Jahren wurden eben so Landwirtschaftsfilme zum Beispiel Bauern gezeigt oder 20er Jahren, eigentlich da ging es darum, wie benutzt man den neuen Pflug oder sowas. Und die haben sich das angeschaut und da war auch irgendwie so Armut und Rückständigkeit abgebildet und dann kommt diese neue Maschine und zeigt ihnen, was geht. Aber die haben sich eigentlich nur darüber beschwert, dass was die da machen, das ist nicht richtig. Also die haben das ganz anders angeschaut. Die haben eigentlich gesagt, so machen wir das aber nicht. Also, also so ein Vergleich und überhaupt nicht diese moralische Schwere empfunden eigentlich dabei. Ja.
Dass es wahrscheinlich auch was verloren geht, wenn das Kino auch für eine populäre Kunstform zu sein, dass dieses subversive Potenzial da ist, dass Leute halt irgendwie mit anderen Wirklichkeiten konfrontiert wird, dass da auch diese bewusste Möglichkeiten, Einstellungen zur Arbeit, in Einstellungen von Arbeit halt irgendwie auszudrücken. Und ich glaube, das ist halt, was wir eben auch sehen, dass wir haben vorhin über was gesprochen, über eine Welt, in der Arbeit früher ein viel klareres Bild mit sich brachte, eine klarere Identität. Und heute, ich glaube, wir haben hier genug Leute im Raum, die eine Weile brauchen, bis sie ihren Job erklärt haben. Also mir geht das immer so, wenn mich Leute fragen, was machst du, wenn ich so, ja, also ich mache zum Beispiel Film, also ich schreibe und ich podcast und so. Und das hat ja oft keine Begriffe mehr. Und ich glaube, wir
fest und flauschig.
so ähnlich, aber ohne Witze, viel trockener. Na, auf jeden Fall, das Ding ist irgendwie, der Film versucht auch darzustellen, Dinge, die diffuser geworden sind, die schwerer greifbar geworden sind, da ist nicht mehr ein Retten von einer klaren physischen Realität, sondern von tausend überlappenden Situationen. Und ich glaube, wir brauchen natürlich einfach Filmemacher, die da in der Lage sind. Also da muss ich auch wieder an Harun Faruqi denken, der auch eine Reihe gemacht hat, Einstellungen zur Arbeit. Und er hat den Leuten gesagt, filmt nicht einfach den Prozess, versucht den Prozess, den ihr darstellen wollt, in anderen Sachen zu stellen, in den Ausdrucken von Menschen, in ihrer Umgebung. Und ich glaube, das muss in weiten Dingen feststellen, dass Leute andere Bilder für vertraute Prozesse finden, damit die halt erkennen, was die sind. Also ich glaube, diese Verschiebung, diese Darstellung von dem, was immer da ist, was wir alle begreifen, aber was nicht sichtbar ist, das muss halt ein Ziel sein für viele, die in irgendeiner Form mit Filmen vielleicht auch Wirklichkeit gestalten wollen.
Also ja, also ich würde zum Beispiel echt begrüßen, würde es einen, sagen wir, fiktionalen, populären Film geben über zum Beispiel Paketservice oder sowas, also Lieferungen, Lieferketten, wie läuft, also ich.
Es gibt diesen Ken Loach-Film, ne?
Ja, aber so, ja, ich meine etwas, das zu einer Generation spricht, die
nicht 70
ja,
ist.
Ja, die bestellt.
Ja.
So.
Da.
Nochmal zählen.
Ja, Nomadland ja, stimmt, ja, ist so ein bisschen, genau. Aber obwohl das auch so eine alternde Generation, ne?
Ja, nein, aber das, ja. Es gibt es, aber genau, also ich finde, das ist ja nur ein Beispiel für was vielleicht schon so komplex ist, dass es nicht mehr so einfach abbildbar ist.
Wobei das ja schon von Tag 1 so ist. Also ich meine, Harun Faruqi sagt ja auch über Arbeiter verlassen die Lumière-Werke, hey, wir sehen hier den sichtbaren Prozess von den eigentlich unsichtbaren Warenströmen. Die Frage ist nur, wie dieses Verkörpern, dieses abstrakt metaphorisch Abbilden, wie viel davon halt vermittelt wird. Und das ist halt, glaube ich, irgendwie, wie kann man gleichzeitig so einen emotionalen, greifbaren, irgendwie wirkmächtigen Impetus haben und halt eben die Darstellung dieser Prozesse. Ich glaube, das ist irgendwie, es ist nicht so einfach.
Wir kommen gleich zum Ende und geben dann noch so drei Empfehlungen, Filme über Arbeit, die wir gut finden. Ihr könnt aber auch Filme über Arbeit noch empfehlen, wenn ihr wollt, wenn wir das machen. Also falls ihr irgendeinen Film habt und sagt, der muss hier unbedingt genannt werden oder so, könnt ihr das gleich machen, sage ich jetzt schon mal. Dann könnt ihr noch mal im Hintergrund so ein bisschen überlegen. Habt ihr auch das Gefühl, also Wenn wir jetzt über Filme über Arbeit sind, politisch sprechen, dann fallen natürlich ganz viele Sachen ein, die wir vielleicht noch gar nicht so angesprochen haben. So ein bisschen haben wir Care-Arbeit angesprochen, ne? Also ein ganz großes Thema. Ich meine, Jean Dielmann wurde ja von der Sight & Sound zum besten Film aller Zeiten quasi gewählt. Da geht es ja auch eigentlich es geht um Care-Arbeit, es geht aber auch um Sexwork zum Beispiel, was auch ein großes Thema immer wieder im Kino ist, auch im italienischen Neorealismus zum Beispiel. Also es geht auch um Sichtbarmachung halt von anderen Formen der Arbeit und dann den Schicksal. Wir hatten doch mal diesen Film, The Cleaners, glaube ich, die Leute, die sich diese ganzen Köpfungen, die auf Facebook hochgeladen werden oder sowas, anschauen müssen. Also diese globale Dimension, du hast auch Lieferketten gerade angesprochen und so. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen out geworden oder so. Ich weiß nicht, ob es an diesen Polykrisen liegt, in denen wir gerade leben, mit den Kriegen und der Inflation und so weiter und so fort. Also so wie, weiß ich nicht, die Klimabewegung auch so ein bisschen abgeebbt ist oder sich Leute mit der letzten Generation nicht so gut identifizieren können wie mit Fridays for Future, wenn sie nicht so viel Geld im Portemonnaie haben, habe ich manchmal auch so das Gefühl, als wir noch jung waren, so mit 18 oder sowas, da hatte ich das Gefühl, globale Ungerechtigkeit oder sowas war irgendwie so ein Thema, Armut im globalen Süden und sowas, bei dem ich jetzt das Gefühl habe, es ist so ein bisschen weg aus der Popkultur, obwohl alle ja so stark vernetzt sind, aber irgendwie scheint es so riesige Megaphänomene zu, ich weiß nicht, Taylor Swift und jetzt ist irgendwie Oasis-Konzert und da rennen alle hin und das sehen wir alles, aber man könnte ja noch viele andere Realitäten sehen. Oder habt ihr das Gefühl, nee, doch, mit den neuen Medien, mit den Techniken ist so dieser globalisierte Arbeitskampf, das ist schon was, was wir irgendwie noch viel sehen eigentlich so oder was einen großen Stellenwert hat?
Ja, ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen, dass man ja gar nicht die Übersicht behalten könnte. Also würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, was man sehen kann und nicht, weil, also zum Beispiel, ich habe gar nicht diese TikTok-Sachen und so, also ich könnte jetzt nicht sagen, was da passiert. Und was ich sagen kann, ist, dass, und das ist ja zum Beispiel für die Bergbaufilme interessant, dass es da natürlich widersprüchliche Konflikte gibt. Nämlich, setzt man sich jetzt ein für die Arbeiterinnen, und dass die irgendwie ihren Job behalten können und arbeiten können, oder setzt man sich ein für die Natur oder die, also das ist nicht so leicht, wie man vielleicht glauben mag, weil man muss ja irgendwie Perspektiven aufzeigen. Ja, also ich habe vor ein paar Jahren einen Kurzfilm gesehen in Duisburg, da ging es darum, dass ein Bergwerk zugemacht hat in Sachsen und da leben Menschen oder haben gelebt in einem Dorf, wo völlig unklar war, sollte halt so ein Naturerholungsgebiet hin, was jetzt erstmal schön klingt, aber niemand hat diesen Menschen gesagt, die da leben, und das waren irgendwie 600, 700 Leute, was passiert eigentlich mit eurer Existenz? Niemand hat denen was aufgezeigt, nur, also die mussten dann weg und da kommt dann See hin, das wussten sie in ein, zwei Jahren, und das ist ja etwas, was sich durchzieht durch die Geschichte, dass da nicht überlegt wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was diese Konfliktsache oder was zeigt man eigentlich extrem schwer macht. Weil ich würde immer sagen, hey, bitte hört auf mit diesen, also wir sehen das ja in den Filmen, das sieht ja unfassbar aus. Also wir haben heute vorher einen Film gesehen, wo Menschen Kohlesteine aus dem Meer rausholen, weil das Bergwerk direkt neben dem Meer ist. Also das alleine sollte einem schon zeigen, was da passiert mit der Natur. Gleichzeitig, das sind Menschen, denen muss man eine Perspektive geben. Also das ist super politisch natürlich, aber das muss passieren. Und das passiert nicht und nirgendwo. Und wir sind hier, also in diesem Land ist man wahrscheinlich sogar recht weit damit. Aber was passiert in anderen Ländern, wo, also da ist ja keine Absicherung und nichts da. Deswegen finde ich das schwer, wie wollen wir überhaupt einen Konflikt zeigen? So, das ist immer, da laufen immer ganz viele Nebenkonflikte mit. Ja.
Ja, aber das Kino könnte es eigentlich ganz gut, gerade vielleicht mit den neuen Mitteln, gerade die Gleichzeitigkeit, die bei so Desktop-Filmen oder sowas gezeigt wird, ne, irgendwelche so Second-Screen-Experiences oder so, aber vielleicht kenne ich es auch noch nicht, aber irgendwie diese Verknüpfung eigentlich, also diese Warenketten und sowas, ich finde das eigentlich wahnsinnig interessant, habe irgendwie gerade das Gefühl, das ist mit dieser Konsumkritik ist gerade nicht mehr so in, habe ich irgendwie das Gefühl, und deswegen, vielleicht sieht man es nicht so oft, aber keine Ahnung. Was ich euch auch nochmal fragen wollen würde, bevor wir dann zu unseren Empfehlungen kommen und aufs Ende zu gehen, seht ihr denn irgendwen, der so die aktuellen Arbeitsfilme macht oder sowas? Oder habt ihr irgendwie so was gesehen, wo ihr sagt, ah, da geht es jetzt um Clickwork oder Bullshit-Jobs oder irgendwie solche Geschichten so. Sehen wir da so eine neue Welle? Also ich habe das Gefühl, eine Welle, die wir vielleicht so ein bisschen sehen, ist der Influencer-Film. Also das ist was, das gibt es schon ein paar Mal. Es gab diesen Lord of the Toys, Sick of Myself, vielleicht auch Sonne, wo diese Mädchen so berühmt werden, weil sie dieses Losing My Religion-Cover machen und so. Also das scheint so eine Arbeitsrealität zu sein, die für Gen Z natürlich super wichtig ist, so, weil, also wir kennen das ja alle nicht. Niemand von uns hat in der Jugend gedacht, ich will Influencer werden oder sowas, weil es das nicht gab als Berufsprofil. Das ist aber, glaube ich, heutzutage ganz anders, weil das meiste ist, was die Leute auch schauen und so weiter. Deswegen, das ist vielleicht eine neue Art von Arbeitsfilm so und die Frage, kann ich überhaupt noch die Welt erleben, ohne daraus Content zu machen oder sowas? Ne? Also diese krasse Quantifizierung von allem schreitet da so voran. Aber habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, da seht ihr so irgendwie den aktuellen Arbeitsfilm?
Na, wir haben heute sehr oft über TikTok geredet und da musste ich an Rado Jude denken, der ja zuletzt auch ein bisschen zu viel vielleicht über TikTok geredet hat. Und auf interessante Weise ist Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt, ja, beides, sowohl ein Influencer-Film als auch eben einer über schwierige Arbeitsbedingungen. Mhm. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel ein Filmemacher, der ganz gut auch diese Vielgestalt der Dinge zusammenbringt und irgendwie verschiedene, sagen wir, Erzählebenen und Darstellungsformen irgendwie zusammenklickt, um zu merken, hey, unsere Welt ist aufgeteilt und vielleicht auch jemand, der das halt schon sehr lange macht. Aber ich muss an Frederick Wiseman denken, der auch sehr gut in der Lage ist, einzelne Elemente von einem großen, von einer Institution, von einem Arbeitsprozess so zusammenzudenken und plötzlich sehen wir die Welt so als Netzwerk. Plötzlich sehen wir die Sachen, wie sie miteinander verbunden sind. Und ich glaube, das ist eine sehr nützliche Perspektive.
Ja, ich würde gar nicht viel ergänzen, Radu Schule wäre mir auch mit eingefallen. Und weil es auch Rumänien ist, ich fand, dass Toni Erdmann das interessant gemacht hat, diese Zusammenhänge zu zeigen, da auf einem anderen Bildungs- oder Einkommensschicht, aber hat das schon gut gezeigt, wie diese globalen Netze funktionieren und was das für Arbeit bedeutet.
Mhm. Gut, dann haben wir das alles bequatscht und jetzt können wir noch Filme empfehlen, bei denen wir sagen, die setzen sich irgendwie ganz interessant mit Arbeit auseinander. Hat denn jemand von euch hier Lust, auch irgendwie einen Film über Arbeit zu empfehlen oder sowas? Moritz, es ist witzig, weil du bist doch Koch, ne?
Aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen.
Wolltest du nicht sagen, aber ich fand nur witzig, weil Lukas, du doch meintest, dass es Köche gibt, die dann so sagen, so werden wir richtig dargestellt oder nicht quasi. Und Moritz war tatsächlich in einem Podcast und über The Bear geredet, fand ich nur ganz witzig. Da hast du ja vielleicht auch das dann besprochen, ob das da richtig ist oder nicht. Ich kann nicht mit dem Mikro bis zu dir nach oben. Kannst du laut genug reden? Ich halte es einfach mal dahin und dann regeln wir dich in der Aufnahme hoch oder erzählen doch mal, was du gesagt hast. Oder schneiden das raus, je nachdem.
Mein Vorschlag, der beste Film über Arbeit ist natürlich Jazz Club. Das ist ja geil.
Welcher Film?
Der Jazz Club.
Ah, okay, ja. Wieso?
Er arbeitet ja immer und er arbeitet ja lauter verschiedene Jobs. Und er hat sogar fast die gleiche Szene, weil er ja, weil sie ja in der Bar sind und spielen da ja und er kann sie ja nicht bezahlen. Deswegen gibt er ihnen stattdessen irgendwie Marmelade oder so, so wie die mit dem Reis. Er sagt, Geld habe ich keins. Aber momentan habe ich
nicht. Ich muss auch immer, du hast Jazzclub gerade gesagt, falls wir das nicht auf der Aufnahme hier haben von Helge Schneider. Und das ist auch ein Kultfilm bei mir im Freundeskreis. Und ich muss auch immer bei diesem Arbeitskino an Jazzclub von Helge Schneider denken, weil der wirklich ja so drei Jobs hat oder sowas. Und es gibt diese Szene, wo er die Zeitung verteilen soll, so komplett im Regen.
Wirklich genial. Ja. Weil ich habe auch Zeitschriften ausgetragen als Teenager. Und es ist einfach eins zu eins so. Es ist wirklich genau so, wie es dann eingestellt wird.
Er ist halt komplett nass. Er ist so komplett nass und steckt diese nassen Zeitungen dann in die Briefkästen so. Und da habe ich auch dann das Gefühl gehabt, über Helge Schneider müssen wir auch mal ein Special machen, dass der auch angedockt hat schon auch an so ein bisschen Arbeiterkino und sowas. Also da geht es schon oft auch um Leute, die so Scheißjobs machen und so. Lukas, willst du einen Film empfehlen über Arbeit?
Ja, ich hatte zwar vergessen, dass wir das am Ende machen wollten, aber ich finde trotzdem spontan, glaube ich, drei und würde zuerst nennen Western von Valeska Griesbach.
Ah, super Film.
Der zum einen natürlich halt deutsche Bauarbeiter in Rumänien zeigt, Bulgarien, Verzeihung, zeigt, die dort irgendwie arbeiten müssen, die mit den Einheimischen ihre Probleme haben, die so eine Art seltsam isolierte Gruppe sind. Wir sehen sie viel bei der Arbeit, wir sehen sie, wie sie Land formen, wir sehen sie, wie sie mit der Welt in Beziehung treten, aber wir sehen auch dieses Gefühl von Fremdheit, das sich verdoppelt, nicht nur irgendwie diese Distanz, die Entfremdung zur eigenen Arbeit, sondern eben auch zu der Welt um sie herum, die ja irgendwie eine Fremde, eine Diaspora ist. Und ich finde vor allem, es ist auch ein Film, der sehr viel besser als viele anderen versucht, sich auf die Gedanken- und Erfahrungswelt dieser Menschen einzulassen und auch ihre vielleicht universell teilbaren Sorgen zu suchen, der gleichzeitig Menschen Individuen sein lässt, aber auch eben das, was sie verbindet, über Sprache kommunizieren lässt. Weil man merkt an ganz vielen Stellen, diese Leute können nicht miteinander reden, aber bestimmte Ängste, Traumata, Schmerzen, bestimmte Probleme lassen sich kommunizieren, ohne dass irgendwie die Sprache dieselbe ist.
Ich finde auch, welchem Film wurde so damals zugesagt, dass er so klasse und Rassismus, ich glaube Green Book, da wurde so gesagt, da wird das ja ganz toll zusammengebracht und so. Und ich finde, der Griesebach-Film, das ist eigentlich einer, bei dem ist das interessant, so, weil diese Leute aus Deutschland da hinkommen so mit diesem EU-Projekt und so und da so die Fremden sind, aber gleichzeitig eben auch die ausgebeuteten Arbeiter. Und da steht ganz viel Interessantes, auch so Assimilierungsfantasien und sowas. Also ja.
Sicher auch ein interessanter Parallelfilm zum gerade genannten Toni Erdmann, der irgendwie ähnliche Bewegungen vollführt und ähnliche Sachen miteinander in Beziehung setzt.
Will noch jemand aus dem Publikum einen Film über Arbeit empfehlen?
Ja, Full Disclosure, ich arbeite für die Produktionsfirma, die den Film produziert hat, aber am 26. September kommt Rohbau ins Kino, wo es um einen Bauleiter geht in Mannheim, auf dessen Baustelle ein albanischer Arbeiter umkommt und am nächsten Tag steht dessen Teenager-Tochter auf der Matte und fragt, was los ist. Und genau. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber ich wollte jetzt noch die Gelegenheit nutzen.
Sehr clever, so spart man sich Werbegelder.
Ja. Es hören so viele Leute Katz, dass es wirklich lohnt, für 5 Euro jetzt hierher zu kommen, nur um das
Guerilla-Marketing.
Tatsächlich, Rohbau heißt der Film, genau, der bald ins Kino kommt. Ich habe Empfehlungen auch dabei und zwar habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wo man diese Massenszenen eigentlich so hat, also diese Fabrikszenen, dieses moderne Individuum, das so aufgeht in der Arbeit und dann aber auch, wo hat man vielleicht ein neues Kino, das irgendwie anders damit umgeht. Deswegen würde ich so ein Double Feature empfehlen und zwar schaut man zuerst einen von beiden Filmen. Entweder Playtime von Jacques Tati habe ich jetzt zum ersten Mal geschaut. Da sieht man ja, Paris ist nur noch so eine Glasfassadenstadt, in der die Menschen verschwinden und in dieser Moderne irgendwie gar nicht mehr wissen, was eigentlich funktioniert. Alles ist nur noch Konsum irgendwie so. Also das ist ganz spannend, finde ich. Oder alternativ schaut man Koyaanis Katsi von Godfrey Reggio. Der ist so ein bisschen, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so cool, wie er mal war, weil der so sehr esoterisch ist. Das ist so ein Film, es gibt ja diese Katsi-Trilogie, die immer so ist, wo man sieht so die Natur und die Gletscher und die Meere und dann sieht man auf einmal die Fischfabrik und die ganzen Hände und die Moderne und so weiter und so fort. Aber das sind, finde ich, zwei Filme, bei denen man gut dieses Totalitäre irgendwie der Arbeitswelt in der Moderne so sehen kann. Und dann habe ich noch geschaut einen neuen Film von Eduardo Williams, The Human Search 3. Das ist so ein Film, der jetzt gerade auch auf den Festivals gelaufen ist, der in so einer Weitwinkelkamera gefilmt ist und der ist, ich glaube, in Peru unter anderem gefilmt, aber auch in Sri Lanka sind manche Szenen. Und da sieht man diese junge Generation eigentlich von jetzt, so die 20-Jährigen, die so fast aneinander vorbeilaufen. Man versteht manchmal gar nicht, worüber reden die eigentlich. Die reden so viel über ihren Alltag, was sie arbeiten. Die wollen irgendwie entkommen und die fliehen dann wie in so eine Art queeres Nirvana irgendwann, nachdem man so eine 10-minütige Dschungelszene irgendwie so gehabt hat. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz gut zusammen, weil ich auch das Gefühl habe, vielleicht, wir kriegen auch viel davon, ne, von diesem digitalen Kino, was so mit sexuellen Identitäten spielt, wo irgendwie so ein Ausweg, so neue Räume gesucht werden heute. Vielleicht ist das so eine Antwort auch auf diese krassere Überforderung nochmal von der Arbeitswelt, zu der junge Leute heute irgendwie ausgesetzt sind. The Human Search 3 heißt dieser Film. Will noch jemand aus dem Publikum einen Film über Arbeit empfehlen?
Vielleicht auch Sachen, die ihr nicht selber mitproduziert habt.
Oder auch Sachen, die ihr selber mitproduziert.
Die Hände gehen alle wieder runter. Ach Mist, kein Pitch. Dann.
Tja. Tja.
Jetzt halt noch an The Apartment von Billy Wilder denken. Mhm. Ist ja auch ganz stark um so die sozialen Beziehungen auf Arbeit. Da geht es weniger um die Arbeit selbst, aber so wie so die Bürohierarchie funktioniert und solche Geschichten.
Allgemein, das ist ganze Screwball-Comedy, verbringt so viel Zeit in Büroräumen und in dieser gewaltigen Öffnung, wo sich der Mensch so multipliziert und eingereiht wird an den Schreibtischen, das auf jeden Fall.
Patrick, hast du da eine Empfehlung?
Ja, ist ein bisschen eine komische Frage, weil ich habe hier so ein Programm gemacht. Und da sind viele Filme, die um Arbeit handeln. Aber vielleicht, ja, also ich nenne noch einen Film dieser Reihe, der schon gelaufen ist, den man dann irgendwie bestenfalls zu Hause schauen kann. Der ist La Ragazza in Vetrina von Luciano Emma. Und ich nenne den Film, also die Frau im Schaufenster ist der deutsche Titel. Und ich nenne den, weil der etwas macht, was dem ein bisschen widerspricht, was wir jetzt gesagt haben, nämlich er führt die Arbeitenden aus dem Schacht hinaus in die Freizeit eigentlich.
Er beginnt mit diesem ganz unangenehmen Einsturz, richtig?
Genau, also da geht es um zwei Grubenarbeiter, die gibt es eine Katastrophe, die werden vergraben, sind dort sehr lange unter Tage und werden dann gerettet. Und während sie unter Tage sind, sagt der eine zum anderen, wenn wir rauskommen und wir kommen am Samstag raus, sagt er immer, dann gehen wir nach Amsterdam und kaufen uns eine Frau fürs Wochenende und machen uns ein schönes Wochenende. Und die kommen dann raus und gehen ins Rotlichtviertel von Amsterdam und werden da auch ziemlich, sind da total verloren als Italiener und haben gar keine Chance und landen da ja in der nächsten Ausbeutungswelt. Aber was ich sagen will, ist, dass um Arbeit zu zeigen, manchmal das auch, muss man gar nicht Arbeit zeigen. Also, sondern man sieht so viel in diesem Film dadurch, dass diese Menschen, wie die sich verhalten in einem anderen sozialen Gefüge, was es bedeutet, jemand zu sein, der dann auch Scham hat in einer gewissen Hinsicht, dass er das macht, was da für Nebenfolgen kommen, ja, also einer dringt halt sich zu Tode eigentlich von den beiden und genau, also und der Film macht das auf eine sehr leichte Art, also das Drehbuch ist von Pasolini mitgeschrieben und das ist ein ganz schöner Film, guter Film, der oft übersehen wird leider, ja.
Ich hätte noch zwei Filme, die so ein bisschen zusammenspielen.
Ja.
Und zwar hat Olivier Assayas zwei so, ich würde mal sagen, Wirtschaftsthriller gedreht hat mit Boarding Gate und Demon Lover. Mhm. Die beide, finde ich, glaube ich, sehr gut zeigen, so internationalisierte Warenströme, das Chaos der Welt, die elliptischen, sprunghaften Verbindungen und Nichtverbindungen, die irgendwie plötzlich alles hat. Weil es sind so relativ klassische Thriller, wo man plötzlich das Gefühl bekommt, man ist so zwischendurch eingeschlafen, weil er so Sprünge macht, weil er so durch die Welt jettet, weil irgendwie auch alle Orte gleich aussehen. Und ich finde, der zeigt wirklich ganz faszinierend so das, was nach Globalisierung kommt, so eine neue Unmittelbarkeit, in der alles irgendwie zusammengetackert ist und all diese Ströme nicht mehr Ströme sind, sondern fast so eine Waren- und Wertteleportation irgendwie. Und die fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und Gina Gershon vertreibt irgendwie Hentai-Spiele, was ja auch irgendwie ein Filminhalt ist, den man nicht so oft sieht.
Man könnte den Eindruck gewinnen, Arbeit ist doch überall.
Ja. Gab es nicht von Isabelle Huppert, die so ein Hentai-Spiel programmiert? Hat der denn nicht auch irgendwann mal so einen Film gemacht?
Das war deutlich später Verhoeven.
Ah ja, genau. Okay. Ich dachte gerade, okay.
Ist ein blödes Thema. Du meinst interessant, dass es das mehrfach gibt. Also nicht immer, aber zweimal, was ja überraschend genug ist.
Ja, ist schon interessant. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, Leute, also dieses Arbeitsthema, ich dachte erst so, Arbeit im Film, was sagen wir da jetzt? Und dann so, je mehr ich mich da reingelesen habe, dachte ich so, okay, aber wer hat's noch krasser gemacht? Wer hat's noch länger gemacht? Wer zeigt wirklich nur die Arbeit und so weiter? Es hat für mich so richtig Slow Cinema jetzt geöffnet, dass ich dachte, ah, Wang Bing, Pedro Costa und sowas, Regisseure, mit denen ich bisher nicht so viel anfangen konnte unbedingt. Also diese Arbeitsbrille hat irgendwie mich lechzen lassen nach Filmen, die das zeigen. Wie zeigen die das? Ich finde das irgendwie ein ganz tolles Thema und irgendwie auch, sollte vielleicht auch nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber geredet haben, fand ich total toll und bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mir darüber gesprochen habt und bei euch, dass ihr hier da wart im Zeughauskino und ja, kommt gerne in die anderen Filme von Patrick. Ihr da draußen könnt es, glaube ich, nicht mehr, weil die Folge erscheinen wird, dann ist die Reihe schon durch, aber ihr hier könnt euch noch mehr Bergbaufilme angucken. Vielen Dank.
Ja, wir hoffen, es war nicht zu viel Arbeit jetzt.
Und nicht zu lang.
Dankeschön. Danke. Lass doch ein bisschen den Applaus mit aufnehmen.